Energy Sachsen Music Lounge.
Hello, hello, schönen Sonntag dir. Jasper hier am Mic bei der Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit mir am Start, Fake.
Hey, was geht? Freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Du bist gerade mit dem Zug direkt hier ins Studio gefahren zu uns.
Genau, ganz frisch angekommen. Habt sehr schön hier, muckelig warm.
Spielt man richtig die Frühlingsvibes.
Richtig.
Willkommen auf jeden Fall. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und wir wollen heute ein bisschen über deine Mucke und deinen Weg dahin quatschen.
Sehr gerne.
Denn bevor du dich der elektronischen Mucke gewidmet hast, warst du ja ganze oder mehr als 10 Jahre eigentlich als YouTuber aktiv.
Ja.
Hast da krasse Selbstexperimente durchgezogen, wie ich gesehen habe. Hast da Vlogs gedreht, Kurzfilme gedreht, bis dich letztendlich ein Burnout dazu brachte, dich von der Plattform zurückzuziehen.
Genau. Das ist die Kurzzusammenfassung
ganz
schön langen Reise.
Ich wollte gerade sagen, kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Tatsächlich habe ich vor dem ganzen YouTube-Ding sogar Musik gemacht. Also eigentlich war es tatsächlich, wenn man jetzt wirklich mein ganzes Leben anschaut, war es Musik. Und dann kam irgendwann dieser ganze Videokram und dann ist die Musik so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, um dann wieder jetzt später voll in den Vordergrund zu kommen. Aber so wie du es zusammengefasst hast, kann man das schon ganz gut sagen.
Seit 2023 bist du dann wieder voll Fokus auf Musik gewesen.
Genau, Mitte 2023 hat das so angefangen, dass ich gesagt habe, yo, jetzt starte ich richtig rein, und ich würde sagen so zu 200%, wo es dann klar war, jetzt geht's richtig ab, und ich habe wirklich jeden Tag im Studio gesessen, war dann, würde ich sagen, Ende 23, Anfang 24. Also ich bin jetzt quasi in meinem zweiten Jahr so mit dem Musikprojekt.
Ja, sehr spannender Werdegang. Darüber wollen wir heute quatschen, und dazu habe ich ganz schön viele Fragen.
Kannst alles fragen.
Sehr gut, sehr gut. Du hast jetzt ja schon viele Sachen gemacht und du hast dich ja schon vielfältig ausprobiert. Wie stellst du dich denn jetzt auf einer WG-Party vor?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich stelle mich jetzt gerade als Musiker vor, wenn ich mich frage, was ich mache, sage ich meistens immer, ich schiebe Töne den ganzen Tag hin und her, bis es dann irgendwann gut klingt. Aber dann natürlich, wenn man irgendwie länger miteinander spricht, kommen dann natürlich auch, sage ich mal, andere Facetten vor, weil bevor ich jetzt zum Beispiel YouTube gemacht habe, ich komme eigentlich so, mein erster Beruf ist Visual Effects Artist, das heißt, ich komme eigentlich aus dem Film. Ich habe so 3D-Animationen gemacht für Musikvideos, Werbespots, Netflix-Shows und so Sachen. Das ist eigentlich so mein Origin. Und darüber ging es dann auch noch dann tatsächlich zu Video und Musik und so weiter. Also ich habe schon immer mein ganzes Leben lang sehr viel Medien gemacht.
Ein Mann der Medien, kann man sagen.
Ja, wenn es eine Alliteration ist, muss ja stimmen.
Also ich merke, wenn ich dich auf einer WG-Party treffen würde und sagen, ey, was ging bei dir die letzten 10 Jahre, dann hättest du viel zu erzählen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie würdest denn du deine Mucke beschreiben? Wenn man jetzt denkt, ah, oh, Fake, der klingt ja ganz sympathisch, aber was macht denn der an den Turntables?
Ah gut, das ist jetzt eine interessante Frage. Also ich würde sagen, die Musik, die ich selber schreibe, würde ich beschreiben als so Indie-Pop-Dance, irgendwie sowas in der Richtung. Also es ist sehr danceig, aber auch sehr poppig gleichzeitig. Es ist jetzt nicht so die typische Clubmusik, würde ich sagen. Aber an den Turntables würde ich meine Musik als euphorisch-energetisch beschreiben. Mein Ziel ist, als DJ den Raum richtig zum Kochen zu bringen und dass alles voller Euphorie so am Sprühen ist, am liebsten. Ich sag mal, mein Genre ist Crying on the Dance Floor. Wenn ich schaffe, dass du vor Freude heulst und voller Emotionen brodelst bei mir bei der Show, dann habe ich alles gewonnen.
Ich habe ein bisschen deine Reels gecheckt, das kommt auf jeden Fall auch sehr rüber.
Oh, das freut mich.
Also einerseits die Crowd, andererseits du, man merkt so richtig, boah, du fühlst es komplett. So.
Ja.
Es ist
ich liebe das wirklich.
Ja.
Also ich weiß auch gar nicht manchmal, wie das genau passiert, weil tatsächlich habe ich so einen Blackout-Moment. Ich gehe auf die Stage und dann ist irgendwie geht so ein Schalter um und dann ist alles nur noch Adrenalin und total energiegeladen. Und manchmal habe ich dann so Momente, dann frage ich meinen Videografen, was ist denn zum Beispiel das Feuer überhaupt angewiesen? Dann meinte er, war die ganze Zeit Flammenwerfer und ich bekomme irgendwie gar nichts mit, weil ich so in der Musik und in dem Moment drin bin. Und ich finde das so schön. Man denkt das vielleicht gar nicht, wenn man in der Crowd ist, aber ich sehe ja wirklich die Gesichter. Diese ganzen Gesichter, die, und wenn die am Strahlen sind, das gibt mir so viel Power, die ich dann auch gerne wieder mit in die Menge zurückgebe. Und ich glaube, so schaukelt sich das immer weiter hoch.
Ja, jetzt hat man ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, so einen kleinen Überblick, so ein kleines Gefühl für Fake. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber nochmal richtig rein. Ich habe hier so ein kleines, kultiges Kennenlernspiel vorbereitet.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt bin ich nervös. Ist ja wie bei einem Date hier.
Ja, so nennt sich auch Speed Dating.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Ich baller dir jetzt einfach mal ein paar kurze Fragen vor die Füße und du haust da einfach mal raus, was dir da als erstes so einfällt.
Let's go.
Lieber Open-Air-Festival oder intime Clubshow?
Intime Clubshow.
Der berühmteste meiner Kontakte ist?
Ich würde sagen Topic.
Und was war die letzte Nachricht, die du mit ihm ausgetauscht hast?
Soll ich kurz gucken?
Ja, warte, warum nicht?
Ich check kurz, warte. Ich habe tatsächlich ihm, er hat geschrieben, geil kommen. und das ist bezogen darauf, dass ich geschrieben habe, ich habe ihn letztens schon in Amsterdam besucht, da habe ich geschrieben, ich bin schon oben in der Bar. Das war die letzte Nachricht von Topic. Sehr spektakulär.
Wie ging es dann weiter? Habt ihr zusammen gefeiert?
Ja, wir waren ein bisschen in der Bar und sind dann zu seiner Show gefahren, haben dann da ein bisschen gefeiert, haben ein bisschen was Leckeres gegessen, so ein bisschen gequatscht. Ist immer super cool, wenn man Freunde, die sonst immer so auf der ganzen Welt verstreut sind, immer mal wieder hier und da trifft. Deswegen mag ich die Festivalsaison auch immer so gerne, weil da trifft man dann irgendwie, ist wie so ein riesen Wanderzirkus, weil es sind dann doch irgendwie meistens dieselben 100 Leute, die dann immer von A nach B tingeln.
Ja, geil. Und Topic, eher Kollege oder eher Freund?
Ich würde sagen, also ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange. Ich kenne ihn jetzt vielleicht ein knappes Jahr. Ich würde sagen, sehr guter Kollege mit Potenzial zum Freund.
Auch Potenzial zum Feature?
Also ich kann nur so sagen, es ist noch nichts konkret, aber wir haben schon die einige Nächte uns im Studio um die Ohren geschlagen.
Ja, das war doch bis hierhin auf jeden Fall schon mal ein sehr aussagekräftiges Speeddate. Dann lass uns mal weitermachen. Was ist deine größte Angst?
Oh, boah. Meine größte Angst ist, mit 80 im Schaukelstuhl zu sitzen und mir zu denken, was wäre, wenn.
Zu bereuen.
Und irgendwas nicht gemacht zu haben. Lieber machen und dann feststellen, war scheiße, als irgendwas nicht zu machen.
Lieber reinscheißen.
Ja, genau.
Safe. Das fühle ich sehr. Was ist dein größter Traum?
Da gibt's viele. Ich würde jetzt mal einfach den picken, der mir jetzt so ganz spontan direkt als erstes einfällt. Und zwar ist mein größter Traum, meine eigene Konzertshow so mit eigener Bühne richtig zu inszenieren. Ich liebe Sachen zu inszenieren, das ganze Licht, die ganze Show, die Musik und dann einfach auf der Bühne zu stehen und den Leuten, die dann hoffentlich zu dem Konzert kommen, einfach eine Vision zu präsentieren, an der ich sehr, 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 sehr lange gearbeitet habe und hoffentlich für sie eine unvergessliche Erinnerung ist. Ich würde sagen, mein größter Traum ist, für Menschen unvergessliche Momente zu kreieren.
Finde ich eine sehr schöne Antwort. Ich habe oft in dem Kontext so gehört, Tomorrowland, Tomorrowland, Tomorrowland. Ich finde es ganz spannend, dass es bei dir ist, dass du das Gesamterlebnis eigentlich schaffen möchtest,
ja,
für die Zuhörerin, dass es dir nicht nur darum geht, Gast auf einer Stage zu sein, sondern dass du die ganze Stage sozusagen mitgestalten möchtest.
Ja, 100%. Ja, also
sehr cool.
Bei Tomorrowland beschwere ich mich jetzt natürlich auch nicht. Also ist ja klar.
Du auch nicht Nein sagen.
Ich will jetzt auch nicht Nein sagen. Aber wenn ich mir anschaue, so bühnenmäßig sind meine Vorbilder eher so AC/DC, KISS, so diese ganzen Rocker und was sie für eine Bühnenshow machen, ist Wahnsinn. Und ich finde tatsächlich, es ist vielleicht so ein bisschen Hot Take, aber da können sich manche DJs was von abschneiden.
Das Auge hört mit.
Ja, 100%. Ich finde, gerade bei elektronischer Musik ist 50% von wie geil die Show ist tatsächlich auch die visuelle Inszenierung. Weil ich sag immer, mit ein paar Flammenwerfern drückt der Bass doppelt so hart.
Das ist ein schönes Zitat. Dann fetzt es anders rein. Aber. Lass uns weitermachen mit den Fragen der Superlativen. Beste Rat deines Lebens, welcher war das?
Das ist jetzt super Kalenderspruch, ne? Aber der beste Rat des meines Lebens ist, mach, was du liebst und du wirst keinen Tag arbeiten.
Nice. Kann man sich so in die Küche hängen auf jeden Fall.
Ja.
Aber ist zu viel dran.
Es ist wirklich wahr. Also klar ist das dann trotzdem auch Arbeit, aber es fühlt sich ganz, ganz anders an. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn man macht, was man liebt, dann kann man Sachen schaffen, die man selbst gar nicht für möglich gehalten hat.
Dann bezieht sich die nächste Frage auch auf die Dinge, die du schon gemacht hast. Mhm. Einerseits ist das ja dein YouTube-Account,
ja,
Marius angeschrien, und dein Künstlername Fake, mit dem du jetzt als DJ unterwegs bist.
Ja.
Deswegen die Frage, ganz simpel, Fake oder Marius?
Also auf der Bühne Fake, weil ich da auf jeden Fall nochmal so eine ganz andere Facette von mir zeigen kann, die ich so vielleicht auch zum Beispiel, wenn man mich jetzt von YouTube kennt, noch gar nicht dort zeigen konnte. Aber wenn wir uns jetzt unterhalten, auf jeden Fall Marius.
Welcher Filmcharakter wärst du?
Der hat die Hauptrolle von The Greatest Showman. Wie heißt der? P.T. Barnum. Das ist auch jemand, der hat einen Traum gehabt, der hat einfach gesagt, das mache ich jetzt, auch wenn alle sagen, das funktioniert auf gar keinen Fall, und hat es dann trotzdem irgendwie geschafft, und da sehe ich mich.
Nie mehr vor Publikum auflegen oder nie mehr neue Tracks produzieren?
Boah, das ist eine unmögliche Frage. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, boah, dann würde ich nie wieder vor Publikum auflegen. Ich liebe es, neue Songs zu machen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du auch eher das Auflegen wählst, weil so euphorisch, wie du über dieses Erlebnis geredet hast,
ja,
hast gedacht, dass das überwiegt.
100%. Also das Ding ist, es ist so ein bisschen schwierig zu vergleichen, die zwei Sachen. Das ist so ein bisschen wie entweder Krafttraining oder Cardio. Du brauchst halt wie beides für einen gesunden Körper.
Für ein ausgeglichenes Leben willst du dich nicht entscheiden. Was darf in deinem Koffer nie fehlen, wenn du unterwegs bist?
Oh, das habe ich tatsächlich nicht mal in meinem Koffer, sondern weil ich es nicht vergessen habe, habe ich es an meinem Schlüsselbund. Das ist jetzt sehr stereotypisch. Und zwar einmal habe ich so Ohrenschutz, falls ich spontan irgendwo hingehe, wo es laut ist, damit meine Ohren ganz bleiben. Und ein USB-Stick mit Musik, das ich theoretisch überall irgendwo auflegen kann.
Wenn jetzt hier wer reingeplatzt, können wir brauchen unbedingt einen DJ, dann wärst du ready.
Dann bin ich bereit.
Ist das schon mal vorgekommen, dass du ganz spontan auflegen musst?
Ja, das ist auf jeden Fall schon, ein, zwei Mal passiert.
Wo war das?
Es passiert natürlich super oft auf sowas wie Hauspartys.
Ja.
Aber es ist auch schon passiert, dass ich irgendwie bei einem DJ-Kollegen von mir auf einer Show zu Gast war und dann sind wir danach noch irgendwie in einen anderen Club und dann hat man dann da spontan in dem Club noch zusammen B2B gezockt oder so. Das passiert schon öfter und das ist immer ganz cool, wenn man dann sagen kann, ja, ich habe meine Mucke dabei und abfahren. Es sind auf jeden Fall schon sehr viele coole Erinnerungen entstanden, dadurch, dass ich den USB-Stick am Schlüsselbund habe.
Jetzt habe ich abschließend für dieses wunderbare Speed-Dating noch ein kleines Szenario vorbereitet. Du musst gleich drei Künstler zuordnen zu Feature, WG und Urlaub.
Okay.
Das sind einmal Robin Schulz, Felix Jähn und Chiago.
Mit Chiago mache ich eine WG, weil ich glaube, das gibt richtig geile WG-Partys.
Aber ich sage, es ist chaotische WG.
Auf jeden Fall eine sehr chaotische WG. Mit Felix Jähn fahre ich in Urlaub, weil den habe ich schon ein paar Mal kennengelernt und ich mag den sehr gerne, der ist super sympathisch. Ich glaube, mit dem habe ich einen guten Urlaub und ein Feature mache ich mit Robin Schulz.
Sauber eingetütet. Wir wollen jetzt ein bisschen über deine Anfänge und vor allem deinen Weg, deinen Switch von deiner ehemaligen YouTube-Karriere zur Musik reden.
Ja, sehr gerne.
Erzähl mal, wie lief dieser Übergang für dich ab? Wie hast du den wahrgenommen?
Genau, also das war tatsächlich für mich eine sehr, sehr turbulente Zeit, wie man sich das vorstellen kann, weil ich davor drei bis vier Jahre wirklich fast nonstop, sieben Tage die Woche, meistens so eine durchschnittliche Woche hatte bei mir zu dem Zeitpunkt 100, 110 Stunden ungefähr und das halt die ganze Zeit. Und gepaart mit der ganzen, Verantwortung, die man hatte. Ich hatte auch Mitarbeiter und so weiter und so fort, weil so ein YouTube-Kanal, denkt man vielleicht von außen nicht, ist sehr, sehr viel Arbeit und das braucht auch ab einer gewissen Größe mehr als nur eine Person. Die ganzen Leute zu koordinieren und immer jede Woche irgendwas Neues zu machen, hat nach 10 Jahren einfach dazu geführt, dass ich irgendwie an so einem Punkt war, wo ich auch nicht mehr wusste, was ich jetzt noch Neues machen kann, weil ich irgendwie alles gemacht habe über in den 10 Jahren Musikvideos, Selbstexperimente, Let's Plays, Vlogs, Kurzfilme, Wissenschaftsvideos, Tutorials, also wirklich alles, was man ungefähr auf dieser Plattform machen kann, habe ich irgendwann mal gemacht gehabt, sodass ich dann wirklich aufgrund von starken Burnout-Symptomen, super viel Migräne, ich war die ganze Zeit krank, mein Magen war wirklich komplett hinüber vom Stress. Und dass ich dann wirklich einen Punkt hatte Ende Dezember 22, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt kurz Pause machen. Und in dem Moment wusste ich auch noch gar nicht, wie es jetzt weitergeht, ob ich jetzt einfach Pause mache und dann wieder zurück zu YouTube gehe, ob ich Pause mache und dann, keine Ahnung, was ganz anderes mache, vielleicht wieder zurück in die Filmproduktion gehe. Aber tatsächlich hat sich dann die Musik für mich aufgetan wieder, weil ich erstmal gesagt habe, ich muss jetzt einmal ein bisschen zur Ruhe kommen, ich muss mir eine Auszeit nehmen, ich muss ein bisschen regenerieren. Und was ich dann von alleine wieder angefangen habe, ist ein ganz altes Hobby von mir wieder angefangen auszukramen, und zwar Songs einfach auf der Gitarre zu schreiben. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich tatsächlich jeden Tag angefangen habe, Songs zu schreiben, weil ich das so gerne mache. Und dann hatte ich so viele Songs, dass ich dann irgendwann dachte, ja, dann kann man vielleicht auch ein oder zwei davon rausbringen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir dieser ganze Prozess von Songs schreiben, Songs rausbringen, Songs promoten und dann sogar zu sehen, dass ein oder zwei Leute die Songs hören und die Songs Leuten gefallen, hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das ist es jetzt und ich möchte unbedingt mir den Traum erfüllen, den ich tatsächlich ganz, ganz früher in der Grundschule irgendwann hatte. Ich mache jetzt DJ und Musikproduzent.
Was war da für eine Zeitspanne zwischen dem Moment, wo du gesagt hast, ey, YouTube ist gerade viel zu viel, das tut mir nicht gut, das ist nicht gut für meine Gesundheit und dem Entschluss, ich werde jetzt DJ, ich werde Musiker.
Also meine erste Single ist quasi ein halbes Jahr nach diesem Burnout-Moment rausgekommen und die Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt 100.000% all-in auf Musik, weil das ist das, was mich gerade mehr erfüllt als alles andere, war im Dezember 23, also ungefähr ein Jahr.
Das ist ja ein sehr krasser Schritt, dein Umfeld und auch, wie du hast es eben schon angesprochen, du hast Mitarbeiter gehabt, die darauf wahrscheinlich angewiesen waren, deine Familie, dein ganzes soziales Umfeld kannte dich ja in dem Moment als YouTuber, als der Typ, der die crazy Experimente macht, der krasse Videos produced. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dann meinst, so Leute, es reicht, ich mach Musik?
Also interessanterweise gab es da verschiedene Reaktionen, aber alle waren sehr positiv, weil natürlich mein Umfeld auch mitbekommen hat, dass es mir gesundheitlich gegen Ende einfach gar nicht mehr gut ging. Meine Mitarbeiter waren auch alle sehr verständnisvoll und ich habe auch dafür gesorgt, dass jeder einzelne von denen tatsächlich, bevor ich quasi Schicht im Schacht gemacht habe, habe ich woanders hin vermittelt. Also die hatten alle dann Anknüpfjobs und kamen überall unter und so. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, weil viele von denen ist, also die sind auch einfach, mein Team ist auch der Grund, warum meine Videos so cool waren und so erfolgreich liefen. Das ist einfach ein Teamsport und keine Einmannveranstaltung. Deswegen war mir das auch sehr, sehr wichtig, dass es denen auch gut geht, wenn ich mich entscheide aufzuhören. Und Musik waren viele erstmal skeptisch, weil die meisten gar nicht wussten, dass ich das mein Leben lang schon mache. Ich habe mit 11 angefangen aufzulegen, da habe ich meinen ersten kleinen Controller bekommen. Das wussten die meisten Menschen aber gar nicht, die mich so kannten, weil die haben mich, wie du schon gesagt hast, als YouTuber kennengelernt. Und ja, als es dann so 2024 in die erste Festivalsaison reinging und dann meine Freunde vielleicht noch mal bei der einen oder anderen Show mit dabei waren, haben die dann auch gemerkt, boah, das ist was, wir merken richtig, der liebt das, der brennt richtig dafür. Und ich würde sagen, all meine Freunde unterstützen mich wirklich sehr, sehr, sehr doll bei meinem ganzen musikalischen Weg jetzt. Und das ist wirklich, wirklich schön.
Der Entschluss, dass YouTube nicht mehr geht und dass du was Alternatives brauchst, stand dann ja irgendwann im Raum. Mhm. Gab es da noch was anderes, was für dich in Frage gekommen wäre, außer Musik, außer das Auflegen?
Tatsächlich gab es da verschiedene Sachen. Also ich habe natürlich überlegt, was kann ich jetzt machen, weil ne, man muss ja auch irgendwie seine Brötchen bezahlen. Ja. Da gab es mehrere Sachen. Einmal habe ich überlegt, ganz klassisch und langweilig ins Marketing zu gehen mit meinen 10 Jahren Marketing-Erfahrung in irgendeine Marketingagentur oder vielleicht sogar eine eigene zu gründen. Dann habe ich überlegt, wieder zurück in den Film zu gehen, weil ich hatte, bevor ich YouTube gemacht habe, habe ich als Visual Effects Artist gearbeitet. Das heißt, ich habe so 3D-Animationen gemacht. Da habe ich auch überlegt, wieder zurückzugehen, weil das mache ich bis heute tatsächlich gerne. Deswegen zum Beispiel für meine Shows mache ich diese ganzen LED-Animationen auch immer selber und so, weil das mache ich einfach gerne.
Noch alles ehrliche Handarbeit.
Ja, richtig. Tatsächlich war die Musik dann die Entscheidung einfach, weil mir das unfassbar viel Spaß gemacht hat und auch, weil ich die anderen beiden Sachen auch später noch machen kann. Die Musik, habe ich das Gefühl, ist so eine Sache, ich bin jetzt noch relativ jung. Jetzt oder nie ist das Zeitfenster, um das Ganze mal wirklich auszuprobieren, wo man jetzt noch keine Ahnung, Family hat oder sowas, wo man dann mehr Verantwortung trägt. Wenn das jetzt irgendwie schief gehen sollte, dann blöd, aber dann irgendwie auch halb so schlimm. Und dann kann man die anderen Sachen immer noch machen.
Und hast du das Gefühl, du bist jetzt bei dem Musikstil, den du machst, du bist da jetzt gefestigt? Oder könnte es auch sein, dass du meinetwegen im halben Jahr dann doch als Akustik-Solo-Artist auftrittst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin noch nicht gefestigt. Ich würde sagen, der ist gerade dabei, sich zu festigen. Zum Beispiel ist mein neuer Song On a Friday Night. Ist, würde ich sagen, der erste Song, wo ich das Gefühl hatte, boah, das ist wirklich meine Sprache, meine authentische musikalische Sprache, die ich da irgendwie geschafft habe zu formulieren. Das hat 2 Jahre gedauert. Und in diesen 2 Jahren habe ich bestimmt 300 Songs gemacht, bis ich dann irgendwann da angekommen bin und gesagt habe, boah, das fühlt sich jetzt wie ich an.
Was ist deine musikalische Sprache?
Das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit der Musik, die ich tatsächlich höre. Und zwar höre ich privat selber sehr viel so Indie-Rock, Indie-Pop, Musik aus den 60ern, 70ern. Sehr gitarrenlastig, sehr intime Musik. Also super konträr zu dem EDM-Dance, was ich eigentlich mache. Und der Knackpunkt war, dass ich irgendwann angefangen habe, und so ist On a Friday Night auch der Entstehungsprozess gewesen, dass ich die Songs als Indie-Pop-Song schreibe, einfach nur auf einer akustischen Gitarre, viel langsamer und dann meine eigenen Indie-Songs remixe. Und dadurch hat das so den perfekten Hybrid für mich aus Dance-Musik, die für mich einfach Gefühle auslöst wie kein anderes Musikgenre, aber trotzdem der Emotionalität von so einem Indie-Rock-Song. Und das, würde ich sagen, ist meine musikalische Sprache.
Über On a Friday Night wollen wir später auf jeden Fall noch intensiver reden. Jetzt meine Frage, wie bist du dann auf den Künstlernamen gekommen? Fake. Was ist die Story dahinter?
Das ist eine sehr interessante Story. Also ich habe natürlich auch wirklich lange überlegt, was mein Künstlername jetzt wird und überhaupt auch, ob ich einen neuen mache oder ob ich mit meinem Marius Angeschrien Alias, an den ich ja über ein Jahrzehnt aufgebaut habe, ob ich den einfach weiternehme. Und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, weil aus zwei Hauptgründen. Einmal, weil ich das Gefühl hatte, es ist Zeit für wirklich was Neues und ich möchte mit einem frischen Start in diese Musikgeschichte reingehen. Und gleichzeitig liebe ich es auch einfach. Für mich ist der schönste Prozess, etwas Neues aufzubauen. Und mir macht es so viel Spaß, etwas von gar nichts zu irgendwas hinzuziehen. Und weswegen ich mir selber, sage ich mal in Anführungszeichen, die Startrampe so ein bisschen selber sabotiert habe, weil ich diesen Prozess so gerne mag. Und der Künstlername kam daher, dass ich ursprünglich, um das noch weiter zu distanzieren, mit Maske auflegen wollte. Da kam ich dann irgendwann auf Fake und das PH, also Fake, mein Künstlername Fake wird mit PH geschrieben anstatt F. Und das PH kommt von Phantom. Und so habe ich das Wort dann zusammengesetzt, bis ich dann gemerkt habe, boah, Shows spielen mit Maske ist ganz schön scheiße und
ganz
heiß.
Ganz schön schwitzig.
Und ganz schön schwitzig und irgendwie kann man da nicht so die Emotionen rüberbringen, die ich gerne rüberbringe. Dann habe ich die Maske weggelassen, aber den Namen behalten.
Du hast ja bei der Videoproduktion, hast du dir das ja größtenteils, wie ich gelesen habe, selbst beigebracht und viele Dinge selbst angeeignet. Also hast jetzt nicht diesen klassischen Weg Ausbildung, Studium hier gemacht, sondern alles bei Do-It-Yourself durchgepowert, vielleicht durch Tutorials. Ja. Angeeignet. Wie ist das jetzt mit der Musik? Hast du da einen, machst du das auf demselben Weg oder hast du da einen Mentor oder einen Coach, der dich da begleitet?
Also ich würde sagen, ich habe viele Mentoren, also weil ich würde sagen, jeder Musiker, mit dem ich bisher zusammenarbeiten durfte, ist in einer gewissen Weise ein Mentor für mich, weil ich finde, man kann, egal bei welchem Level vom Wissensstand man ist, man kann immer was von der anderen Person lernen. Aber ich habe mir das tatsächlich komplett selber beigebracht. Also ich habe mich wirklich hingesetzt, ganz oldschool Bücher gelesen. Tatsächlich gibt es sehr viele, sehr gute Bücher über das Thema Songs schreiben, Musikproduktion, Komposition machen und sowas. Dann habe ich mich hingesetzt und super viele so Tutorials im Internet geschaut, ohne Ende, hunderte Stunden. Und so Stück für Stück mir das Wissen angeeignet, dann tatsächlich professionell, wenn man so schimpfen kann, Musikproduzent zu sein. Und was ich tatsächlich auch gemacht habe, was voll der Gamechanger war, ist tatsächlich Gesangsunterricht genommen, weil da merkt man wirklich, wenn man die richtige Technik hat, macht das einen Riesenunterschied. Aber sonst, bis auf das Singen, sage ich mal, habe ich mir alles autodidaktisch selber beigebracht.
Ey, das ist doch irgendwie auch eine geile Message, dass man Sachen, die man wirklich will, auch einfach nur sich braucht, um das umzusetzen.
Ja, 100%. Also man braucht nur sich und das Internet. Also wenn du googeln kannst, kannst du alles lernen. Ich habe tatsächlich selbst, also alles, was ich in meinem Leben an Jobs gemacht habe, ob es jetzt die Animation war oder später YouTuber oder zwischendrin war ich noch Cutter und so, ich habe nur Abitur. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du jetzt zu Hause sitzt und sagst, boah, ich würde so gerne Programmierer werden, dann kannst du morgen anfangen, das zu lernen. Du musst es nicht studieren.
Gleichzeitig ist es natürlich auch was, was einen so die Ausreden nimmt.
Ja.
Und das ist von wegen, oh, ich kann ja nicht, gesagt. Ich hab da nicht und ich sollte und der kann nicht und ich erst, wenn ich dann Unterricht habe und so. Hm. Sondern einfach wahrscheinlich erstmal das Ding einfach machen.
Einfach machen und auch einfach akzeptieren, egal was man neu anfängt. Ich sage immer gerne, die ersten 1000 Stunden ist man einfach ein bisschen scheiße in dem, was man macht.
Die ersten 1000 musst du durch.
Die ersten musst du einfach durch. Ist wirklich einfach, machst du nichts. Und deswegen, umso schneller du die rumkriegst, umso besser.
Okay, dann besser jetzt anfangen. Aber vorher noch zu Ende hören hier.
Ja, genau.
Die Music Lounge.
Ich komme noch ein paar mit Tipps.
Nach deinen ersten 1000 Stunden kam dann dein erster Song raus. Stars Are Blind.
Ja, ist tatsächlich ja auch ein Remake, weil ich mich am Anfang nicht getraut habe, meine selbstgeschriebenen Songs zu veröffentlichen. Weil mir das irgendwie zu intim war und ich einfach noch nicht das Selbstbewusstsein dafür entwickelt hatte in meiner Musik. Deswegen ist es ja ein Cover von dem, wahrscheinlich kennen es jetzt viele, dem Paris Hilton Song. Und die lustige Geschichte dazu ist auch, dass ein Jahr später fast, bin ich irgendwann scrollig so auf TikTok und bekomme immer so eine Nachricht. Paris Hilton hatte ich irgendwie in einem Video erwähnt. Ich war so, was ist denn jetzt los? Und dann hat tatsächlich zu meiner Version Paris Hilton irgendwie ein paar TikToks gemacht. Und seitdem kommentiert die auch regelmäßig mal meine TikToks mit That's Hot. Das ist der Beweis, dass die Simulation wirklich echt ist.
Aber das ist ziemlich cool.
Das ist ganz wild. Hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, muss ich wirklich sagen.
So, wir haben schon ein bisschen über deinen Werdegang gequatscht, über die Mucke, die du machst. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen über dein Leben als DJ quatschen.
Oh.
Was ist denn das Beste daran?
Oh, das Beste daran ist tatsächlich der Moment, wenn man in der Show einen Song spielt, ob es jetzt der eigene ist oder ein schon bekannter Song, und wirklich alle Leute synchron als eine Einheit das mitsingen und man merkt, alle in diesem Raum, ob es jetzt 100 Leute sind oder 6000 Leute auf einem Festival, alle spüren das gerade hier. Und das ist der Moment, warum ich persönlich diesen ganzen Stress mitmache von wenig schlafen, die ganze Zeit von A nach B fahren, die ganze Reiserei und so. Das ist das Allerbeste.
Wenn man jetzt den Akt des Auflegens ausblendet, was ist daran das Beste? Sind es die Backstage-Partys oder?
Ja, die sind auch wild. Aber ich würde sagen, das Beste daran ist, dass tatsächlich man lernt sehr, sehr viel coole Leute kennen einfach. Ich habe einfach sehr viel Spaß daran, neue Menschen kennenzulernen und so deren Lebensgeschichte zu hören, weil ich finde, jeder hat so ein bisschen was zu erzählen, was man für sich selber mitnehmen kann. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, was ich sehr liebe, ich habe so meine paar Leute, die ich dann immer mitnehme, wenn ich so meine Festivaltour mache, das ist dann einmal mein Videograf, Tourmanager und hinterher kommen ein paar Freunde noch irgendwie mit und dann fühlt es sich immer so an wie so Klassenfahrt, das ist dann cool, man hat dann irgendwie eine Reise, fährt dann entweder fliegt man oder man mehr ist dann Zug oder Auto, dann fährt man da irgendwie hin 6-7 Stunden, macht dann so einen Roadtrip, jeder macht so seine Playlist an, dann ist man da, dann isst man was zusammen und so, das ist super cooles Feeling, kann man wirklich ein bisschen wie mit Klassenfahrt vergleichen.
Klingt sehr sweet.
Und abends gibt es dann natürlich wie auf Klassenfahrt auch ein bisschen Party.
Darf ab und zu mal ins Medienzimmer rübergegangen. Und dann Krümel-Eistee mit Wodka gesoffen. Genau. So ist das Leben als DJ.
Genau, quasi große Klassenfahrt. Mit ein bisschen mehr Pyrotechnik. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin da vielleicht auch gar nicht so das Paradebeispiel, weil ich sitze tatsächlich in den Backstages immer in meinem Tee und trinke den dann da, aber ich trinke keinen Alkohol. Das ist ganz untypisch für einen DJ. Ich bin aber sehr froh drüber, weil dadurch lässt sich das Tourleben auf jeden Fall viel besser aushalten. Aber trotzdem geht das immer wild ab, weil das Coole ist natürlich dann, wenn man so vielleicht sogar ein kleines DJ-Setup in den Backstage geschmuggelt bekommt, hat man dann natürlich alles Mögliche an den krassesten DJs da an einem Ort und dann spielt jeder hier und da mal und es kommt natürlich super Stimmung auf.
Und wer geht immer loco im Backstage? Ja. Ich tippe auf einen, Robin Schulz.
Dazu enthalte ich mich jetzt einfach mal kurz.
Weil du noch eine Karriere haben willst.
Dazu enthalte ich mich jetzt einfach ganz kurz.
Nicht das nächste Feature verbauen. Ja,
ich habe den sogar noch als Feature vorhin noch gewählt. Ich kann dazu jetzt nichts sagen.
Ja, ist richtig, ist richtig. Ist dir denn schon mal was Peinliches auf der Bühne passiert, was dir in Erinnerung geblieben ist? Schon mal einen Stick vergessen.
Oh nee, das zum Glück noch nicht. Das ist ja Katastrophe. Also das, ich würde sagen, peinlich nicht. Es sind aber schon so ein paar Sachen passiert, wo mir ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht ist auf jeden Fall. So der Klassiker ist natürlich, der DJ-Player geht auf einmal aus einfach. Geht einfach aus, dann müssen mitten in der Show die Dinger umgebaut werden. Ganz schlimm. Aha. Dann stehst du da und musst irgendwelche Kabel ziehen und bist einfach nur, bitte geh die Musik nicht aus. Oh Gott, bitte nicht. Und das andere war, bei manchen Shows von mir, das mache ich eher selten, so ein bisschen als Special, singe ich manche Songs von mir auch selber live. Und ich habe das letztes Jahr im Bootshaus gemacht. Und da hat man so ein In-Ear, das heißt so ein Kopfhörer, wie so ein In-Ear-Kopfhörer einfach, im Ohr, damit man seine eigene Stimme hört. Weil im Club ist so laut, dass du überhaupt hörst, was du singst. Und dann kam irgendwann in meinem Set der Moment, wo ich dann singe. Und ich nehme das Ding rein und ich höre nur Folgendes darauf.
Oh nein.
Und ich war so, oh Gott.
Oh, das klingt wie der Anfang von dem TikTok, wo jemand richtig schief singt und sich alle
aufregt. Genau das habe ich nämlich von meinem inneren Auge gesehen. Und ich gucke nur zu den Soundtechnikern, ich bin so, hallo, ich höre nur Rauschen. Und die sind so, wir wissen auch nicht, woran das liegt. Und dann kam der Song immer näher und dann immer noch. Und ich so, okay, dann muss ich jetzt einfach und dann wirklich Horror. Und dann bin ich quasi aus der DJ-Booth hochgeklettert, um diesen Sing-Part zu machen. Diesen Mic in der Hand und ich bin so, boah, bitte geh jetzt noch an, letzte Minute. Und tatsächlich ist es in der Mitte vom Song irgendwann wieder angegangen, aber die erste Hälfte habe ich komplett blind gesungen. Und ich habe danach nur meinen Kameramann während des Sets noch gefragt, ich war so, wie schlimm war, sag bitte kurz so Daumen hoch oder Daumen runter, weil ich habe wirklich gar nichts gehört. Oh Gott. Und er meinte, es hat nur so Daumen so zur Seite, so ein bisschen wackelt. Ich war so, okay, das ist also noch aushaltbar.
Also bist du auf jeden Fall auch nicht negativ viral gegangen. Das hätten wir mitbekommen.
Nicht, zum Glück nicht, oh Gott, ey.
Oh ja, das klingt sehr unangenehm. Aber dann lass uns schnell die guten Vibes zurückholen. Mhm. Was war denn so ein richtig toller Moment, wo du gesagt hast, boah, der ist mir immer noch im Kopf geblieben. Das hat richtig Spaß gemacht.
Boah, also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele. Ich würde sagen, der tollste Moment war, ich muss gerade kurz überlegen, auf welchem Festival das war. Es war auf dem Perukeville tatsächlich letztes Jahr. Und da ist es das erste Mal passiert, dass wirklich die Crowd eigene Songs von mir mitgesungen hat. Und ich schwöre, ich habe fast angefangen zu heulen auf der Stage. Das war wirklich Wahnsinn. Also ich konnte es in dem Moment gar nicht glauben. Einfach, weil das sind so für mich persönlich, sehr viele meiner Songs sind sehr persönlich. Und das sind Worte oder Texte, die habe ich bei mir einfach für mich alleine irgendwo aufgeschrieben. Und jetzt singen das auf einmal andere Menschen. Das ist ein Gefühl, wenn ich sie jetzt erklären müsste, könnte ich es nicht. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Das ist ja auch mal deine Intention, ne? So die Menschen abzuholen und mitzureißen.
Ja,
und
sehr.
Sowohl in Party-Ekstase irgendwie so zu bringen, mhm, als auch irgendwie so ein bisschen so den deepen.
Ja, Focus sehr emotional auch immer sehr gerne. Also am besten schreien die Leute den Songtext von welchem Song auch immer richtig raus und diese ganze Emotion baut sich auf und diese ganze emotionale Energie, die sich dann aufbaut über so ein, keine Ahnung, ich remixe zum Beispiel auch immer gern so richtig dramatische Balladen, die ganze Energie, die sich damit aufbaut, dann in dem Drop richtig loszulassen und dann komplett auszurasten.
Jetzt haben wir schon viel drüber gesprochen, was du bei Menschen auslösen, mhm, möchtest, was du für Mucke, ja, machst. Dann lass uns jetzt mal den Moment nutzen, um an deine Playlist reinzuschauen.
Oh, spannend.
Die Energy Sachs Music Lounge. Deine Playlist.
Was hörst du im Allgemeinen gern?
Ich würde sagen, im Allgemeinen höre ich sehr gerne Indie-Pop. Also ich höre wirklich sehr viel so Snow Patrol, ich höre sehr viel Chopina, ich höre sehr viel Bastille, ich höre sehr viel so Kings of Leon, so diese ganze Ecke. Das ist, würde ich sagen, meine Hot Rotation.
Also privat muss es nicht unbedingt elektronische, nee, Mucke sein. Nee, gar nicht.
Also höre ich natürlich auch sehr viel, da wenn ich jetzt meine Leute nehme, die ich elektronisch sehr viel höre, ist so jemand wie John Summit oder Dom Dollar ist gerade sehr meine Wave oder auch Nimino oder Notion aus der UK. Aber ich würde sagen, 80% vom Tag höre ich dann tatsächlich eher so Indie-Rock-Pop.
Was hörst du für Mucke, wenn du selbst so in dem Modus bist, einerseits zu feiern und andererseits so richtig mitgerissen zu werden? Hast du da bestimmte Artists, bestimmte Lieder, die so die Schalter umlegen?
Die Schalter umlegen, okay. Also es gibt da so ein paar Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel der bin, bei einer Hausparty oder so, der bekommt das Handy in die Hand gedrückt, mach mal jetzt Spotify. Das erste, was ich anmache, ist Florida, Club Can Handle Me Right Now. Dann ist schon direkt Peak.
dann geht's scharf.
Danach geht's direkt in, keine Ahnung, I Got a Feeling. Und
die 2010er, ja, ne? Das ist der Fall.
Das war Musik. Also ich muss wirklich sagen, so die ganzen 2010er Getter-Songs und so, diese Ära ist wirklich schon so eine guilty pleasure von mir.
All the crazy shit.
Ja, genau das.
Das Ding, die ziehen ja auch wirklich krass. Also ich finde, wahrscheinlich auch, weil man so diesen Nostalgie-Kick hat, sich denkt, boah, das waren so die Musik, die man so in der ersten Feiererfahrung mitgemacht hat.
100%. David Guetta war tatsächlich mein erstes Konzert auch.
Ah, krass. Ja. Spielt eine Rolle in deiner musikalischen Karriere?
100%, ja. Also ich habe bei mir zu Hause so 6 Vinylplatten an der Wand hängen von, sag ich mal, den Alben, die mich am meisten inspiriert haben musikalisch. Und da ist auch Nothing But The Beat von David Guetta dabei. Weil dieser ganze Sound, also David Guetta war der Grund, warum ich so, wie viele andere wahrscheinlich auch, in die EDM-Sphäre gerutscht bin damals.
DJ-Legenden-Opa.
Ja, DJ-Legenden-Opa Guetta.
Gehst du selbst noch feiern?
Ja, sehr gerne sogar.
Welche Musikrichtung denn?
Also ich gehe, wenn ich feiern gehe, gehe ich am allerliebsten auch elektronisch feiern. Also so Tech House, Techno, wenn es jetzt nicht zu Berlin-Schranz ist. Das macht auch mal Spaß, aber muss jetzt nicht jedes Mal sein. Aber am liebsten gehe ich tatsächlich elektronisch feiern, wenn es, wie soll ich sagen, wenn es gar nicht so eine Genre-Party ist, sondern eher einen DJ wie zum Beispiel Bund, nehme ich jetzt mal als Beispiel, der alles an Genre spielt, aber es geht eher so um die, ja, wie bei mir auch um die Emotionen. Da geht es eher darum, dass es richtig der ganze Laden brodelt und es ist Euphorie. Das sind meine liebsten Partys.
Und man kennt das ja, glaube ich, aus vielen Berufsgruppen, wenn man jetzt irgendwie Handwerker ist oder so und dann da irgendwo anders in einem Neubau ist und dann guckt man ja auch erstmal, ah, wie wurde das gemacht? Wie wurden die Fugen gemacht? Wie wurde der Tisch gemacht? Wie wurde das verputzt? Wie steht das als, wie ist das jetzt als Musiker, als DJ? Wenn du feiern gehst, denkst du inzwischen durch auch so, ach, das hätte ich besser gemacht. Oh, der Übergang, der war es nicht.
Zeit. Also es ist nicht, dass ich denke, das hätte ich besser gemacht. Es ist halt einmal so, wenn er natürlich ein Übergang nicht so ganz sauber ist, merkt man das direkt so, da hat er aber ein bisschen geschlampt. Aber vielmehr ist es tatsächlich, nutze ich das Feierngehen als Inspiration. Also ich bin wirklich einer der DJs, der da die halbe Zeit sein Shazam noch irgendwie offen hat, bis so, oh, das ist ein cooler Track und das ist ein cooler Track. Und ich bin auch einfach sehr viel damit beschäftigt beim Feiern, gerade wenn ich elektronisch feiern gehe, die Crowd zu beobachten, weil davon nehme ich sehr viel mit für meine eigenen Shows dann. Vielleicht auch dann manchmal mutigere Sachen zu spielen, wo ich dann zum Beispiel war ich letztens feiern, da hat ein DJ einen Switch gemacht von wirklich so klassischer Musik in dann den härtesten Techno rein und das hat super funktioniert. Dann dachte ich mir so, boah, geil, vielleicht mache ich sowas Extremes auch mal bei mir, probiere ich mal aus, wie das bei mir funktioniert. Und so kann man sich immer inspirieren lassen vom eigenen Feiern gehen.
Und jetzt verbringst du ja den Sonntag heute hier bei uns in der Lounge. Wie sieht denn sonst so ein klassischer Sonntag aus? Hat man überhaupt einen klassischen Sonntag als DJ?
Oh, klassischen Sonntag gibt's gar nicht so richtig, weil dadurch, dass ich selbstständig bin, arbeite ich so ein bisschen so, wie es gerade passt und wie es mir selber gerade gefällt. Das heißt, ich mache meinen Sonntag auch manchmal an einem Mittwoch und arbeite dafür aber dann an einem Sonntag. Gleichzeitig würde ich sagen, der klassischste DJ-Sonntag ist irgendwie um 9 Uhr morgens im Hotelfrühstück hängen, aber nur 3 Stunden geschlafen haben, wenn man davor eine Show gehabt hat, aber um 10 Uhr ist halt Checkout. Das ist ein klassischer DJ-Sonntag.
Und sonst drumherum kannst du dir dann irgendwie einen Alltag und Routinen aufbauen, dass du sagst, boah, du hast feste Tage für Studio. Wenn man jetzt die Auftritte rausnimmt, die natürlich dann alles ein bisschen auseinanderhauen.
Ja, also sonst genau. Auf jeden Fall habe ich feste Tage für Studio und zwar meistens 7 Tage die Woche. Ich bin echt tatsächlich jeden Tag im Studio, zumindest so für 4-5 Stunden, also an kurzen Tagen. Manchmal bin ich, also es kommt auch manchmal ein bisschen darauf an, wie die Kreativität ist. An Tagen, wo ich total kreativ im Flash habe, bin ich auch manchmal dann um 10 Uhr morgens da bis 4 Uhr nachts, weil mir dann einfach 5 Songs an dem Tag eingefallen sind. Manchmal bin ich nur 4 Stunden da und suche den richtigen Drum-Sound für einen Song, um den fertig zu machen. Oder spiele 3 Stunden den Gitarrenpart ein für einen Song, bis ich wirklich die richtigen Noten da gefunden habe, die richtige Gitarrenmelodie. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe aber einfach gemerkt, dass für mich es am einfachsten ist, in diesem kreativen Fluss zu bleiben, wenn ich es wenigstens ein bisschen jeden Tag mache. Also zum Beispiel jetzt an so einem Reisetag wie heute habe ich meine Studio-Session, Anführungszeichen, im Zug gerade gehabt.
Okay, dann, genau. Da kannst du dann auch problemlos kreativ werden. Ich sehe immer, wenn ich DJs oder Musiker in Arbeiten sehe, dann haben die da ganz viele Spuren irgendwie rumliegen.
Ja.
Und dann Kopfhörer auf und dann wird da immer ein bisschen rumgeklickt, so am Ende kommt was Gutes bei raus. Aber was hast du jetzt heute im Zug zum Beispiel gemacht? Hast du da dann verschiedene Drums ausprobiert? Hast du an einem Song weitergemacht?
Ich habe einen Remix habe ich gemacht. So ein Tech House Festival Remix. Es lässt sich immer, also alles, wo man jetzt keine eigenen Gesangsparts aufnehmen muss, lässt sich im Zug gut machen. Alles andere stört vielleicht die Fahrgäste.
Okay, und dann probierst du ein bisschen rum und wann merkst du, ah, das ist gut?
Selten merke ich das, während ich das mache. Das ist wirklich ganz selten, wo ich dann bin, yo, das ist der Song. Tatsächlich habe ich mir eher angewöhnt, während des Machens und auch an dem Tag, wo der Song entsteht quasi, den Song für mich gar nicht zu bewerten, weil ich gemerkt habe, ich kann da gar nicht objektiv sein. Das heißt, meistens ist es so, ich schreibe den Song, ich mache den Song fertig, sodass man den, idealerweise schaffe ich es in einem Tag, dass man den ganzen Song 2,5 Minuten von A bis Z durchhören kann. Dann packe ich den in meinen Ordner und höre den erstmal eine Woche nicht und nach einer Woche höre ich mir den an. Und wenn ich dann nach der Woche irgendwie, wenn er was in mir auslöst, ich sage immer für mich, gute Songs schaffen es eine Emotion, wie so ein Duft quasi, wie beim Parfum, schaffen die es eine Emotion einzufangen. Und wenn man den Song abspielt, wird die wieder versprüht, jedes Mal. Und wenn ich das Gefühl bekomme, ist das schon so ein erstes Indiz, dass das für mich aus meinem Blickwinkel ein guter Song ist.
Wie lange dauert das dann? Also wenn wir jetzt von der Idee, von dem ersten Entwurf in deinem Ort da bis zu dem Punkt, dass du sagst, boah, der ist gut, ist ja wahrscheinlich auch bei jedem Song ein bisschen unterschiedlich, aber was waren also deine Erfahrungen?
Also das dauert manchmal, es ist schwierig zu sagen, so es dauert 2 Wochen oder 3 Wochen oder manche Songs haben tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann die fertig hatte, weil dann fehlt zum Beispiel die 2. Strophe und ich komme wirklich zum Blödwerden nicht auf die 2. Strophe und ein halbes Jahr später bin ich, ah, jetzt habe ich die 2. Strophe. Das kann auch passieren, aber ich würde sagen, wenn ich sagen müsste, eine Stundenzeit, das ist nämlich ganz cool, ich habe so ein Tool, da kann ich sehen, wie viele Stunden ich an welchem Projekt gesessen habe und meistens so ein fertiger Song, wenn ich den wirklich dann abgebe zum Label und sage, yo, das ist jetzt fertig, ist meistens zwischen 110 und 140 Stunden circa an Arbeit, die dann drin stecken.
Ah, das ist ja sehr spannend, also eine sehr konkrete Zahl, wie du dann messen kannst, wie lange du da reingesteckt hast. 140 Stunden. Okay, das ist mehr, als ich jetzt so gedacht hätte.
Ja, ich bin aber auch sehr detailverliebt, muss ich sagen. Ich sitze dann wirklich 3 Stunden da und suche den richtigen Snare-Sound. Das heißt, für dich würde sich das ungefähr so anhören. Und das 3 Stunden lang bin ich dann, ah, das ist es.
Der ist es jetzt. Das ist ja mehr als 3 Wochen reguläre Arbeitszeit. So.
Ja.
Wenn man das jetzt auf eine normale 40-Stunden-Woche runtermünzt, Du brauchst ja deutlich länger schon. Da kannst du ein paar Mal von Köln nach Leipzig fahren hier ins
Ja,
das stimmt. Da brauchst du ein paar Zugfahrten.
Da brauche ich mal Zugfahrten, bis so ein Song fertig ist. Also deswegen sage ich das auch manchmal schwierig zu sagen, in welchem Zeitraum, weil manchmal ist es auch so, dass ich, weil ich so obsessed mit dem Song bin, dass ich auch wirklich 2 Wochen am Stück an diesem Song arbeite, bis der fertig ist. Und ich mache in den 2 Wochen keinen neuen Song, sondern ich mache nur diesen einen Song fertig.
Hast du irgendwen, der das am Ende dann abnickt? Zeigst du es irgendwie Mama, Papa, die dann sagen, ach, das ist gut?
Also Mama, Papa zeige ich auf jeden Fall immer die Songs. Die müssen auch immer die blöden Songs hören. Ich zeige das tatsächlich immer all meinen Freunden und meinen liebsten Menschen. Aber tatsächlich entscheide ich meistens schon, bevor ich denen das zeige, ob ich den wirklich rausbringen will. Und was auch ein Faktor ist, muss ich wirklich, also ist auch kein Geheimnis, ist natürlich auch Social Media. Wenn da ein Song natürlich besonders gut ankommt, bin ich natürlich geneigt, den natürlich dann auch fertig zu machen. Wer was anderes erzählt, der lügt einfach. Das ist ja einfach die Musiklandschaft.
Weil du dann so Snippets hochlädst und dann guckst, wie die Reactions sind.
Genau, richtig.
Und ein Song, der anscheinend sowohl dein Umfeld als auch Social Media überzeugt hat, ist On a Friday Night.
Ja.
Deine neueste Single.
Yes.
Erst dieses Jahr rausgekommen. Erzähl doch mal, was ist das für ein Song? Worum geht es in dem Song?
Das ist ein sehr sommerlicher Song, finde ich. Der macht sehr, sehr viel gute Laune. Ich finde, der ist perfekt für irgendwie mit dem Auto, Fenster runter, an einem schönen Frühlingstag durch die Gegend zu fahren. Oder auch irgendwie, wenn man morgens mal ein bisschen Energie braucht. Das ist so für mich, das ist die Situation, wo ich mir vorstelle, dass Menschen den Song im Alltag hören. Und in dem Song geht es um eine Freitagnacht, die in einer Bar anfängt. Wie man das so kennt, vielleicht ist die Situation, hatte bestimmt auch der eine oder andere schon, ist man in einer Bar und man kommt da rein und dann sieht man vielleicht ein Mädel, das findet man süß. Und dann überlegt man sich, ja, spreche ich sie an, spreche ich sie nicht an. Und an der Freitagnacht habe ich mich getraut, sie anzusprechen. Und was dann passiert ist, das kann man im Song hören.
Guter Teaser.
Sagen wir es mal so.
Über den Song habe ich schon gelesen, wurde geschrieben, dass es der potenzielle Sommerhit 2025 ist.
Oh, wer hat das denn geschrieben? Das freut mich aber sehr.
Würdest du unterschreiben? Würdest du sagen,
ich würde mich sehr freuen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr sommerlicher Song und ich freue mich richtig, weil der ist ja im Januar rausgekommen, im Winter, wenn jetzt so langsam die Jahreszeit dafür kommt, wo der Song, sag ich mal in Anführungszeichen, für gedacht ist.
Machst du mehr in die Richtung? Also weil du hast vorhin schon verraten, dass du jetzt wieder mehr in den Schreibprozess gehst, dass du jetzt nach dem Termin weiter nach Berlin tingelst, um noch ordentlich weiter zu producen und kreativ zu sein.
Ich habe eine Woche in Berlin Musik gemacht, da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe wieder voll in den Schreibprozess rein. Ich werde sehr viel mehr in diese Richtung machen, weil, wie ich das vorhin schon kurz angerissen habe, war On a Friday Night das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, der Song fühlt sich nach mir an. Und davor, die Songs haben sich auch nach mir angefühlt, aber da, ich kann das gar nicht beschreiben, irgendwas hat da geklickt. Für mich auch persönlich. Deswegen umso schöner, dass es dann auch anderen Leuten irgendwie so geht, dass sie den Song so sehr mögen. Weil ich würde sagen, das ist mein absoluter Lieblingssong von mir selber auch. Und in diesem Stil habe ich auf jeden Fall noch einige Songs auf Lager. Und in der Richtung kommt jetzt bald auch schon was Neues.
Dann würdest du sagen, On a Friday Night ist jetzt auch so ein, nochmal wieder so ein Meilenstein, nochmal wieder so eine Etappe.
Ja, auf jeden Fall ein sehr großer Meilenstein. Mit On a Friday Night sind viele Sachen das allererste Mal passiert. Das erste Mal, dass ich zu einem Song ein Radiointerview gebe zum Beispiel. Das erste Mal, dass ein Song überhaupt im Radio lief von mir als Fake. Das erste Mal, dass irgendwie der so in viele Spotify-Playlisten reingekommen ist und so super viele Firsts mit dem Song.
Ey, vielen Dank schon mal für den Einblick hinter den Song. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Gesprächs.
Oh, das ging aber schnell jetzt.
Ja, das ging schnell, ich weiß. Verrat mir doch nochmal zum Ende. Ist die Musikindustrie jetzt wirklich entspannter als YouTube?
Ganz anders. Für mich persönlich gerade würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil das einfach alles so ein bisschen entzerrter ist. Zum Beispiel jetzt On a Friday Night ist jetzt schon, ich glaube, der wird jetzt 1 Monat alt, der Song. Und bei YouTube ist ja zum Beispiel, lädt man jede Woche mehrfach hoch. Und so kann man sich irgendwie auch viel mehr detailverliebt in ein Ding reinstürzen und dann auch wirklich eine Geschichte drumherum erzählen. Und ich mag es auch dann gerne, verschiedensten Content um den Song drumherum zu machen. Und dadurch, dass man sich nicht jede Woche mehrfach was Neues überlegen muss, ist es für mich aktuell zumindest kreativ nicht so anstrengend wie YouTube, aber erfüllender.
Erfüllender. Ich würde sagen, das ist auch ein schönes Abschlusswort. Und wenn er jetzt sagt, boah, die Musik ist nice, sympathischer Dude, der sollte dir unbedingt auch mal auf Insta und Co. reinfolgen, oder?
Das würde mich freuen.
Nice. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Sonntag.
Danke, dass du hier sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Alright.
Energy Sachsen Music Lounge.
Yo, das war der Talk mit Fake. Ey, mir hat's mega Bock gemacht, mit ihm zu quatschen. Der ist sehr offen, der ist motiviert, der hat Bock zu erzählen, der hat Bock weiter zu gestalten. Ist ein richtiger Macher. Das Gefühl habe ich so. Der wird die nächsten Jahre safe richtig fett delivern. Mark my words. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, ich hätte noch Bock auf weitere spannende Talks mit den Energy Sachsen Stars, klick dich einfach mal rein auf energy.de/sachsen oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.